Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb an einem Dienstag, an dem Deutschland ins Viertelfinale eingezogen hat. Ist. Sakko, du hast es sicherlich auch geschaut als großer Fußballfan. Wo hast du es denn geschaut und was war denn dein Eindruck des Spiels? Aber bitte in Kürze, wir machen hier keine Deep Dive in Analyse.
Ja, kann ich auch gar nicht, denn wir waren, also ich mit Partnerin, auf einer Hochzeit eingeladen. Wir haben uns gefragt, ob die da eine Leinwand aufbauen. Die Antwort ist nein, haben sie nicht. Heißt, es gab den einen oder anderen Handy-Livestream, über den es verfolgt wurde. Bedeutet, ich habe dann mir nur noch mal die Highlights angeguckt, 10 Minuten lang, am Sonntag, also nachgeschaut. Bedeutet, eine wirkliche Analyse kann ich dir nicht geben, weil ich es nicht gucken konnte. Ja, ich nur so irgendwie Chancenverteilung, aber wie so ein Highlight-Video halt ist. Also, ich kann es dir jetzt nicht sagen, wer die bessere Mannschaft war.
Okay. Ich möchte es dir auch nicht sagen, das ist nicht das passende Format dafür. Vielleicht müssen wir ein WM-Special machen.
Mir fällt aber ein, Josh, du hast ja gesagt, ja. Ich glaube, Deutschland verliert das Finale, war deine Aussage, und Spanien gewinnt. Oder nee, Deutschland Halbfinale, sowas. Deutschland verliert im Halbfinale und Spanien gewinnt das Turnier.
Nee, ich habe gesagt, Deutschland verliert im Finale gegen Spanien. Das war aber, bevor ich mir den Turnierbaum angeguckt hatte. Ich gehe trotzdem noch mit, dass Deutschland Zweiter wird oder Spanien Erster. Das schließt sich ja nicht aus, zumindest die Finalkonstellation, die kriege ich nicht mehr ganz hin. Also 50% meiner Prediction stimmt also.
Okay, aber was ist dann jetzt deine Vorhersage für das Viertelfinale?
Schwer zu sagen. Okay. Wir warten es ab. Nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge können wir uns vielleicht darüber unterhalten oder auch nicht. Okay, lass uns mal reinstarten, Sakko. Ich habe dich nämlich deshalb gefragt, ob du es gesehen hast, denn das ist ein sehr, sehr passendes Spiel gewesen für unsere kommenden Großfeld-Webinare, die wir anbieten werden. Denn wie ihr wahrscheinlich schon seit einer ganzen Weile wisst, haben wir Großfeld-Videos, Übungen, Einheiten bei uns auf dem Platz und auf der Plattform. Also wir haben es auf dem Platz aufgenommen und haben es bei uns auf der Plattform gepostet. Und eines der neuen Themen, die wir jetzt bereitstellen in Form eines Webinars, das ihr käuflich erwerben könnt, ist das Thema Spiel im letzten Drittel mit David Schneider. Und das war durchaus auch ein Thema, wenn man sich das Deutschlandspiel live angeguckt hat, dass da eine Relevanz hat. Vor allem, wenn man sich dann gestern am Sonntag noch das Spiel England gegen die Slowakei angeguckt hat, dann hat man gesehen, da gab es gar kein Spiel im letzten Drittel, weil das war einfach nur Kraut und Rüben, was die Engländer gemacht haben. Deshalb schaut es euch an, wenn ihr Lust habt auf Großfeldinhalte, wenn ihr D-Jugendtrainer seid, Trainerin, die kommendes Jahr in die C-Jugend geht, wenn ihr schon im Großfeld unterwegs seid. Das sind sehr, sehr spannende Fortbildungen, die sehr knackig sind, jeweils 2x2 Stunden mit einer Nachbetrachtung. Ihr kriegt sehr, sehr viele Übungen mit dazu, ist sehr praxisnah. Und das Feedback, das wir jetzt für die erste Runde bekommen haben mit Hannes Erhardt und mit Emre, ist sehr, sehr gut gewesen, sehr praxisnah. Kann ich euch nur ans Herz legen. Sakko, ich war aber nicht nur Fußball gucken am Wochenende, sondern ich war gestern am Sonntag auch auf einem Workshop bei einem unserer Vereine, mit denen wir auch ein Trainermappenprojekt umgesetzt haben, also denen wir quasi eine Art Vereinskonzept sportlicher Natur erarbeitet haben in mehreren Workshops. Und da gab es jetzt wieder eine Auffrischung, wo wir mit den Trainern zusammen einen Tag verbracht haben auf dem Fußballplatz und denen gezeigt haben, wie man mit der Plattform arbeitet, wie man effizienter sein Training planen kann, wie man das irgendwie ein bisschen besser strukturieren kann. Und es war ein sehr, sehr erhellender Workshop, denn, ja.
Ich habe auch noch was, das hat mich nämlich erhellt in dem Zusammenhang. Also ich war ja für den ersten Workshop, wo wir die Trainermappen vorgestellt hatten, war ich vor Ort. Und dann im Austausch mit dem Verantwortlichen, und das finde ich zeigt nochmal so ein bisschen den Innovationsgeist oder vielleicht auch die Dynamik, die da aktuell herrscht, war die Anfrage da, jetzt nicht nur für diesen zweiten Workshop, wo du jetzt warst, sondern auch, ob wir einen Teil des Elternabends digital begleiten können. Was ich eine coole Idee fand, das hatten wir so nämlich in der Vergangenheit noch nicht, Die haben gesagt, wir haben einen Elternabend, da laden wir alle interessierten Eltern ein, um denen vorzustellen, wie wir hier arbeiten wollen. Und dann war die Frage, könntet ihr 15 Minuten quasi als Externe vorstellen, was so die Entwicklungen in Fußball-Deutschland, im Nachwuchsbereich sind, um die Eltern da vielleicht für so ein paar Themen noch on top zu sensibilisieren. Und das fand ich eine schöne Idee, weil wir auch so, was die inhaltliche Ausgestaltung angeht, darüber sprechen konnten, weil ich ihm gesagt habe, hey, mach doch eine Folie, wo die Aufgaben eines Jugendtrainers mal dargestellt sind. Das empfehlen wir den Vereinen ja ganz häufig. Also viele Konflikte entstehen ja daraus, dass die Informationen auf den beiden Seiten irgendwie nicht gleich verteilt sind, sondern die Eltern denken, der Trainer macht halt Training, aber nicht wissen, dass der in Summe das Fünffache an Trainingszeit irgendwie noch in Orga-Sachen eingespannt ist. Ja, und das war irgendwie cool, weil dadurch haben wir es, glaube ich, geschafft, so ein paar typische Fehler zu vermeiden, die so auf so Elternabenden gemacht werden, dass es zu inhaltlich ist und nicht für die Eltern angepasst und relevant. Und da eben der Punkt aber, dass er gesagt hat, hey, ihr als Externe habt vielleicht nochmal anderes Gewicht, als wenn ich das als Verantwortliche erzähle, den sie kennen und der irgendwie eigene Interessen vertritt. Das fand ich cool, wollte ich nur nochmal reinwerfen, weil, wie gesagt, das ist das allererste Mal war in der Vergangenheit, dass wir das hatten, also dass wir einen Elternabend begleitet haben letztendlich. Aber jetzt erzähl du, ich bin nämlich auch ganz gespannt. Wir haben uns nämlich noch nicht darüber unterhalten.
Genau, ich bin dort gewesen mit Torben zusammen und ich habe bewusst, weil ich ja das Thema Trainingsplanung hatte, ich habe mich bewusst nicht mit dem praktischen Training auseinandergesetzt an dem Tag davor, sondern ich wollte im ersten Theorieteil, also für euch zum Verständnis, wir haben um 10 Uhr gestartet bis um 11. Ab 11 gab es bis um 1 quasi den Praxisteil und dann ging es von 1 bis 15 Uhr, gab es dann nochmal einen Theorieteil. Ich habe die erste Stunde damit dafür verbracht, rauszufinden, was denn für ein Training mich da erwartet, also wie viele Spieler, welcher Altersbereich, wo werden wir sein, was habe ich an Material zur Verfügung und habe dann live mit den Trainern zusammen meine Gedankengänge erklärt und gesagt, warum ich jetzt folgendes Training anbieten würde, mit der Maßgabe möglichst kurze Standzeiten, möglichst viel Dynamik. Und es war sehr, sehr eindrücklich, denn es gab folgendes Briefing sozusagen um 10.05 Uhr. Wir sind so, ja, 14 bis 16 Kinder. Sehr, sehr schlechtes Wetter. Wir gehen in die Halle. Wir haben nur 2 Handballtore. Und ist eine Dreifachturnhalle, also man kann nicht mal ein ganzes Feld damit bauen, weil Dreifachturnhalle das Ding zu lang ist. Und wir haben Minitore. Das war quasi, wie ich mein Training geplant hatte, wo ich denen dann erzählt hatte, warum ich folgende Übungen wie kombinieren möchte. In der Praxis, dann 55 Minuten später, sah es so aus, dass wir reinlaufen in diese Halle und dann ein Handballspiel stattfindet. Und wie das dann natürlich ist, ganz viel Trubel und alle irgendwie sehr, sehr aufgeregt und das kann doch nicht sein und scheiße, was machen wir denn jetzt? Und ich dann, weil ich eben, und da komme ich gleich dazu, mich da vorbereitet habe in meiner Trainingsplanung drauf, habe gesagt, okay, dann gehen wir halt trotzdem auf den Kunstrasen, auch wenn das Wetter nicht ganz so gut ist. Und dann haben wir das ganze Training draußen auf dem Kunstrasen gemacht mit komplett unterschiedlichen Bedingungen, denn es waren nur 13 Spieler. Und wir hatten dann eben am Ende noch anderes Material zur Verfügung. Ich bin aber dabei geblieben, sozusagen ein E-Jugendtor, 2 Minitore und den Rest habe ich nur mit Hütchen gemacht. Und es hat mir nochmal gezeigt, und das war dann auch ein sehr, sehr guter Aufhänger für den zweiten Theorieteil, wo die dann in die Trainingsplanung gegangen sind mit der Plattform, wie unfassbar wichtig es ist, Übungen, die man gut findet und wo man weiß, dass sie funktionieren, sehr, sehr oft zu spielen und immer wieder miteinander zu kombinieren. Weil mich das auf alle Eventualitäten, die es in der Trainingsplanung gibt, einfach sehr, sehr gut vorbereitet. Und es dann egal ist, ob ich in der Halle oder draußen bin, ob ich auf dem Nebenplatz bin, ob ich nur ein E-Jugendtor habe, ob ich 2 E-Jugendtore habe, ob ich 10 Kinder bin, ob ich 15 Kinder bin, ich bin einfach sehr, sehr viel sicherer in meinem Umgang damit, was könnte passieren, wenn. Und das haben wir dann auch alles auf dem Platz nochmal thematisiert, weil wir da einen sehr, sehr effizienten Aufbau hatten. Ich kann es vielleicht einmal kurz die Übung sagen, für alle, die auf der Plattform sind, die werden sie kennen. Wir haben gestartet mit Torschussrundlauf im Hütchenwald, haben dann ein Dreiecksfang gemacht, sind dann ins Torschuss auf 2 gegen 1 gegangen und haben dann noch Einlaufen gemacht. Und was auch sehr, sehr cool war. Wie gesagt, Thema war Standzeiten verkürzen, ein hohes Maß an Dynamik. Und es war eine sehr, sehr müde Truppe zum Start. Ja, beim Torschussrundlauf mit im Hütchenwald war das sehr, sehr anstrengend und sehr zäh. Und dann am Ende beim Einlaufen hat es so gefetzt und man hat quasi diese Entwicklung, diese Progression durch dieses viele schnelle Umschalten schon sehr, sehr gut gesehen nach der ersten Einheit, sodass dann auch ein paar Trainer danach zu mir hergekommen sind und gesagt haben, boah, krass, also wie schnell sozusagen dieser Switch da war von behäbig und sie finden die Umschaltmomente nicht richtig hinzu. Das hat mir richtig, richtig gefetzt mit der Form Einlaufen. Und das wollte ich einfach nochmal teilen mit euch auch als Zuhörer, zu sagen, hey, nehmt Übungen, die sehr, sehr gut funktionieren, die den Kindern Spaß machen, immer öfter, gerne auch mehrmals die Woche. Man kann auch jedes Training ein Abschlussspiel machen. Warum? Weil es halt Spaß macht und die Kinder sich da irgendwie abgeholt fühlen. Und das würde ich euch auch für eure Trainingsplanung ans Herz legen.
Das ist ein ganz cooler Vergleich deswegen, weil das Dreiecksfangen hatten wir dann 2 Wochen davor, glaube ich, bei einem anderen Workshop ja auch gespielt. Komplett andere Gruppe. Und das ist irgendwie eins der Fangspiele, wo du, also das ist immer, glaube ich, der Punkt, wo wir uns von der Übung wegdrehen hin zu den Trainern. Und denen was erklären, also warum Fangspiele in diesen Altersstufen dann so wichtig und bla. Und dann so nach 5-6 Minuten Erklärungszeit, wir halt sagen, so und das, also wir mussten nicht mal jetzt auf diese Trainingsform gucken, die lief von selbst. Und das ist immer was, wo ich gern sage, das ist der heilige Gral in der Trainingsgestaltung, wenn ich eine Übung finde, die von den Abläufen so klar ist und vom Spaßlevel und vom Dynamiklevel so hoch, dass ich als Trainer nicht mal von außen irgendwas tun muss. Weil erst das sind die Formen, wo ich ja, vor allem wenn ich alleine bin mit vielen Kids auf dem Platz, diesen gedanklichen Schritt zurück machen kann und sagen, okay, Übung läuft, jetzt gucke ich auf Inhalte, jetzt gucke ich auf Coaching, jetzt gucke ich auf, welcher Spieler, welche Spielerin braucht an welcher Stelle vielleicht noch eine Unterstützung von mir. Und das ist, glaube ich, mit diesen Formen, wenn ich sowas mal finde, muss ich eigentlich sofort in irgendein Buch oder auf einen Zettel aufschreiben, Übung Dreiecksfang, Haken dran, ist immer spielbar. Halle, draußen, 6 Kids, 16 Kids, bums egal, es wird funktionieren, und zwar so, dass es mich entlastet und den Kindern extrem viel Bock macht. Also ich, ja, das, was du jetzt beschreibst, eigentlich bräuchte ich wie so eine kleine Best-Practice-Katalog für mich und meine Mannschaft. Wenn ich dann nach den ersten 2 Monaten 15 Übungen habe, dann reicht mir das für eine ganz schön lange Zeit.
Genau, das haben wir dann im zweiten Teil gemacht. Wir sind in Zweiergruppen zusammen und hatten dann am Ende 5 Best-Practice-Einheiten, wo jeder oder jede in dem Fall ihre Lieblingseinheit zusammengestellt hat und wo sie auch Sachen zu der Übung selber erzählen konnte. Und dann waren da halt Sachen da wie Leibchen werfen vom VfL Wolfsburg auf der Plattform, wo sie halt immer mit der G-Jugend spielt. So, und dann hat sie noch erzählt, was da die Knackpunkte sind, was gut läuft, was schlecht läuft, wo man drauf aufpassen muss. Und am Ende habe ich jetzt heute Morgen im Nachtrag, den 5 Trainingseinheiten mit Links dazu geschickt, wo jeder, egal ob jetzt von der Bambini bis zur D-Jugend, sich sicher sein kann, A, dass es funktioniert und B, dass wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, er zeitgleich oder sie zeitgleich auf dem Platz nachfragen kann, hey, wie kann ich denn das und das bearbeiten oder wo kann ich das denn anpassen? Sehr, ja. Sehr spannende
ist Geschichte. Ja, ist schon so ein Tick in die Richtung, was wir auch mit vielen NLZs ja haben als Thema, so Signature-Übungen. Also das sind Trainingsübungen oder Einheiten, die exakt unserer Ausbildungsphilosophie oder Spielphilosophie entsprechen. Und sowas bekommt man ja auch schon sehr gut im Breitensport hin, wo die Trainer ehrenamtlich sind, keine Zeit haben, indem man das genau in so einem Workshop-Format dann erarbeitet, jeder sich das gegenseitig vorstellt. Und das ist der große Vorteil, das ist, ich habe es erst letzte Woche wieder in einem Termin gesagt, der schnellste Weg zu einheitlichem Training ist eben eine einheitliche Quelle zu bekommen. Also alle Trainer Übungen ab sofort hier und diese Übungen an dieser Stelle sind gefiltert und entsprechen schon einer klaren Ausbildungsidee. Und das ist ja die Leistung eigentlich, die unsere Plattform erfüllt, dass sie diese Quelle anbietet. Also hier habt ihr alle etwas, das ist zu 99% geht es in die gleiche Richtung, eben mit einem spielzentrierten Ansatz, mit einem spaßorientierten Ansatz. Das ist ja da alles mit drin. Ja, soweit das auch der DFB gesagt hat, hey, wir machen es genauso wie Advanced Football und nennen das Trainingsphilosophie Deutschland. aber so wie es seit 20 Jahren oder 30 Jahren bekannt ist, wie man trainieren sollte. Wir haben das im Videoformat gepackt vor 3 oder 4 Jahren. Und wenn ich jetzt Jugendleiter wäre, dann würde ich sagen, ab sofort nur noch Training von da. Oder nur noch eine Trainingseinheit die Woche von da und die eine zweite dürft ihr euch selber ausdenken. Ich glaube, es geht stark um den Moderationsprozess und das ist ja da, wo unsere Leistung als Firma eigentlich erst beginnt. Nämlich, dass wir den Verein helfen mit so einem methodischen Workshop, dass die Leute ins Handeln kommen. Also mal eine Trainingseinheit ausarbeiten müssen, auf dem Platz mal sehen, wie es funktioniert und dann ab sofort einfach diesen klaren Plan haben in so arbeiten wir bei uns, egal in welcher Jugend wir uns bewegen. Und der Schritt am Anfang ist groß, weil du aus dem Wildwuchs, jeder Trainer macht, was er will, musst du es halt schaffen, jeder Trainer denkt in die gleiche Richtung. Wenn du das mal geschafft hast, ist für jeden neuen Trainer, der in Zukunft dazukommt, natürlich super entspannt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange da an als Bambini-Trainer mit meinem Kind, dann würden die mir ja eine und vielleicht bis dahin sogar 5 Trainingseinheiten in die Hand drücken und sagen, guck mal, so arbeiten wir hier bei uns im Verein. Und guck mal, du musst dir die ersten 3 Monate keinen Kopf machen darüber, was du trainierst. Weil hier hast du einen Katalog, von dem wir wissen, dass es mit den Kids auf unserem Leistungsniveau hier sehr gut funktioniert. Und wir zeigen dir einfach nur, wie es geht auf dem Platz. Ich würde mich so aufgehoben und so willkommen fühlen in diesem Verein. Ich hätte direkt Bock auf das nächste Training.
Lass uns zum nächsten Teil übergehen, Sakko. Und zwar geht es um eine Zuhörerfrage, eine, die wir bekommen haben vor einigen Wochen. Ich lese sie wieder vor, wir sprechen kurz drüber. Und zwar, hallo, ich verfolge euch seit einiger Zeit und seitdem ich das tue, ist das Training bei uns besser und strukturierter geworden. Danke dafür, Lächelsmiley. Wir haben jetzt allerdings angefangen, dass wir vor und nach dem Training noch eine kleine Individualsession anbieten, welche so 10-15 Minuten sind. Wir hoffen uns somit besser auf die Stärken und Schwächen der Mädels eingehen zu können. Hier wäre es echt geil, wenn ihr dazu auch noch das ein oder andere Video auf eurer Plattform veröffentlichen würdet, gegebenenfalls mit einem Fokus auf 1-3 Spieler. Oder haltet ihr das für komplett unsinnig? Danke schon mal für eure Antwort. Was sagen wir denn dazu?
Einzeltrainingsübungen haben wir nicht auf der Plattform. Was wir haben, ist aus der Corona-Zeit ja noch so Kleingruppentrainings sind es eigentlich. Also ich weiß gar nicht, was die kleinste Zahl ist. Ich glaube 3 oder 4.
2.
2 ist Technik, das kleinste?
Technikbrücke.
Ah, Technikbrücke, stimmt. Okay, ja, also da hätten wir schon was. Ist es noch eine eigene Rubrik Corona? Nee, ne? Das haben wir irgendwann rausgenommen, als
ja,
Corona nicht mehr so aktuell war. Bedeutet, da gibt es schon Formen, man muss jetzt vermutlich ein bisschen suchen. Die Videos sind anders aufgemacht, also man erkennt die eigentlich ganz gut am Vorschaubild aus dieser Zeit. Da ist so ein bisschen Wald im Hintergrund. Aber ich glaube, wenn man das erste Video findet, dann findet man die anderen auch relativ schnell. Und das wäre jetzt quasi Antwort auf Teil 1, also ob wir sowas haben oder hinzufügen können. Es gibt etwas in keiner so ausgeprägten Anzahl, weil es einfach nicht so oft angefragt ist oder relevant für die Trainer und Trainerinnen an der Basis. Der zweite Teil, was die Sinnhaftigkeit angeht, habe ich mir auch dazu Gedanken gemacht, wie man das verpacken kann. Also wenn es so ein freiwilliges Ding ist, dann finde ich es eigentlich echt cool. Also einfach zu sagen, wer früher kommen will, kann gerne kommen, mit denen machen wir dann was. Stell mir die Planung aber auch schwierig vor. Also wenn immer so 2 bis 4 kommen, ist kein Problem. Aber wenn 2 oder 10 kommen, dann habe ich vielleicht eine kleine Herausforderung mit, vor allem wenn ich alleine bin und in so 2er-Grüppchen plane. Also das wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen, ob es eine Vorab-Anmeldung bedarf oder ob es egal ist und einfach die auf die Station verteilt werden, so wie sie ankommen. An sich finde ich es cool, weil es eben auch diesen Charakter hat von Training ist halt keine Bestrafung. Das hatten wir ja schon mal so, wir bestrafen ja im Training oft über Liegestützen oder Kniebeugen oder so, oder die Verlierermannschaft muss aufräumen, um da irgendeine Form von Einsatz zu haben. Wir können aber ganz wenig belohnen im Trainingsablauf. Und eine Überlegung war auch zu sagen, die Gewinnermannschaft darf nächste Woche Dienstag eine halbe Stunde mehr trainieren. Die dürfen eine halbe Stunde früher kommen und wir widmen uns den Stärken und Schwächen dieser Mannschaft. Als Idee, um zu sagen, du verdienst dir eigentlich jetzt mit deinem Sieg mehr Training und das ist aber was, also du sollst positiv framen. Also mehr Training ist gut und nicht schlecht. Also mein Trainer nimmt sich Zeit für mich. Ich darf mehr an mir arbeiten als sonst. Dass es einen positiven Charakter bekommt und das hast du halt hier mit drin. Also hey, wer früher kommen möchte, dann können wir individuell mit euch arbeiten und das finde ich cool, vor allem, weil du sowieso in jeder Mannschaft sehr motivierte Spielerinnen und Spieler hast. Also die würden gerne wahrscheinlich dreimal so viel trainieren, wie ihr aktuell anbietet. Schafft's aber nicht. Also auf gar keinen Fall streichen, weil es nicht sinnhaft sein sollte. Ich glaube, dein Beispiel ist ja auch ganz gerne so dieses auf den Platz gehen und Flugbälle spielen. Also das war für dich was war, das halt super Bock gemacht hat. Und irgendwie, wer kennt es nicht dann im Sommer dann auch, vielleicht in der trainingsfreien Zeit, gehst du mit Kumpel auf den Platz und dann macht ihr halt Lattenschießen, Flugbälle, das, was man halt zu zweit halt so irgendwie macht und locker spielt, einfach nur so ein bisschen fürs Gefühl und fürs Flair eigentlich auf dem Platz zu sein. Ja, und da ist es, weil es vielleicht weniger gibt, weil vielleicht auch die Anlage abgeschlossen, hat man das eben institutionalisiert im Training, diese Zeit, die sonst vielleicht woanders stattgefunden hat. Was ist da dein als alter Straßenfußballer?
Ich habe gerade eben nochmal geguckt, ihr müsst einfach nur Corona eingeben bei der Plattform. Dann findet ihr 2, 4, 6, 8, 10, 11 Formen, die passend sind dazu, zu der ganzen Nummer. Gibt aber eigentlich noch mehr auch auf der Plattform, sowas wie Level-Schießen zum Beispiel, ist ja durchaus, also wenn ihr auch im Minispielbereich guckt, ist es ja durchaus, was so diese kleinen Minispiele, die man auch zu zweit oder zu dritt machen kann, das hat ja auch einen Spaßcharakter dann. Also das schließt sich ja in meinen Augen in diesen Individual-Sessions nicht aus. Und ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ich würde da niemanden dazu zwingen, vor allem würde ich es nicht mit diesem Leistungsgedanken machen, im Sinne von, du bist schon sehr gut, deshalb hast du dir, nur du hast du dir verdient, diese Individualsession zu machen, sondern ich würde das eigentlich über die komplette Mannschaft drüber stülpen und mir dann irgendein System überlegen, das da passend wäre. Ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten halbwegs. Ist natürlich immer auch eine Frage, wie viel Zeit ich mir als Trainer dafür nehmen möchte und vor allem, wie viel Zeit meines richtigen Trainings dafür drauf geht. Also das wäre so ein bisschen meine Sorge, dass wenn ich das 10, 15 Minuten vor dem eigentlichen Training mache, dass da der Trainingsaufbau des Mannschaftstrainings sozusagen drunter leidet, weil ich vielleicht 10 Minuten später anfange, bis ich die restlichen Sachen abgebaut habe. Das fände ich nicht so passend. Da müsste man vielleicht sich das einfach nochmal genauer anschauen. Oder man bietet, das wäre natürlich ein Idealbeispiel, man bietet einfach noch ein freiwilliges Extra-Training an einem Tag der Woche, wenn es möglich ist, wo dann kommen kann, wer möchte. Warum nicht sowas in die Richtung? Oder man gibt den Kindern auch noch mal eine Lösung. Man gibt den Kindern Übungen mit an die Hand. Also sowas wie Level-Schießen ist ja keine Raketenwissenschaft. Das checken ja auch F-Jugendkinder schon oder E-Jugendkinder. Warum denen die Sachen nicht an die Hand geben? Und mit dem Wissen, okay, wenn sie Level-Schießen in ihrer Freizeit auch spielen oder wenn sie sich mit ihren Kumpels treffen, dann verbessert das denen ihre Schusskraft, Schusstechnik in diesem Altersbereich, wenn sie halt viel Level-Schießen machen.
Ja, also gibt's ja eh diese ganzen kleinen Spiele. Ich weiß gar nicht, wie bekannt die unter den Kindern dann in der Fläche noch sind. Jetzt bei den ein, zwei Vereinen, die ich so näher sehe, da kennen's viele dann schon, aber dieses Mini-WM heißt, da sind 6 Kids, einer im Tor und 6 Kids sind draußen und wenn du ein Tor machst, dann kommst du weiter und setzt dich quasi raus, bis die anderen es ausgespielt haben und die letzten 2 in jeder Runde scheiden aus oder nur der letzte. Das ist ein bisschen Alle-gegen-Alle-Format oder Lupf und wie auch immer dann die jeweiligen Namen darunter sind. Ich bin voll bei dir, das ist eigentlich ein guter Punkt. Zu sagen, man widmet mal einem Training eigentlich diesen Spielen und hat dadurch die Trainingszeit erhöht, übers Jahr hinweg, weil die halt ab und zu mal einfach rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt wenigstens eine Idee, was ich noch machen könnte. Finde ich auch gut. Anstatt diese langweiligen Hausaufgaben, so Jonglieraufgaben. Ja, das ist mal eine Woche, ist es interessant, aber einen Monat kannst du das nicht machen.
Nee, definitiv nicht. Glaube ich auch nicht. Lass uns mal zur letzten Frage am heutigen Tage kommen, und zwar beziehungsweise am Sachverhalt. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, eine relativ große, unter Trainern und Jugendleitern und Trainerinnen und Jugendleiterinnen im Rahmen eines Projektes. Ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal auch schon angesprochen. Und ein weiterer Sachverhalt bzw. eine Herausforderung, die da immer wieder genannt wurde, war das Thema Frustrationstoleranz bei ehrgeizigen bzw. zu emotionalen Spielern und Spielerinnen. Und wie man das als Trainer und Trainerin gemanagt bekommt. Also was tue ich? Wir hatten es schon in ein paar Folgen immer mal wieder angesprochen, ganz oft auch im Hallenkontext, weil da die alles noch ein bisschen enger und ein bisschen lauter ist. Wie geht man denn mit zu viel Emotion und zu viel Ehrgeiz? Und es zeigt sich ja meist schon in der FE-Jugend mit Abwinken und mit sich gegenseitig aufbauschen und am Ende heulen irgendwie alle, weil es nicht geklappt hat. Wie gehe ich denn da als Trainer ganz generell damit um, mit dieser Thematik? Also wenn ich einen sehr, sehr nicht nah am Wasser gebauter Haufen habe, aber einfach eine Gruppe oder ein Team, das manchmal so ein bisschen drüber ist, was die Emotionalität angeht, also auch Zweikämpfe und vielleicht ab und zu mal der Fairness-Gedanke so ein bisschen hinten ansteht. Wie würdest du das denn angehen, Sakko?
Ja, ich habe die Frage insofern interpretiert, dass es sich da um einzelne Spieler handelt. Also wir hatten ja die Podcast-Folge, wo es irgendwie, da ging es dieses um das Treten, ne, im Training. Also da war so, es artet halt aus. Also einer findet was unfair, dann finden die anderen unfair, dann treten die sich nur noch gegenseitig. Da gibt es eine eigene Folge dazu, die verlinkst du bestimmt in den Shownotes. Und jetzt in dem Zusammenhang, was Einzelspieler angeht, war mein Gedanke zum einen, das war mein erster Impuls, wir müssen vor allem Geduld entwickeln als Trainer mit diesen Spielern. Also wenn er 7 oder 8 ist, dann kann es einfach geschmeidige 3 Jahre noch dauern, bis er gelernt hat, mit seiner Frustration umzugehen. Das ist ja nichts, was ich von jedem Spieler erwarten kann, dass er das schon gelernt hat. Das ist ja auch ein Reifeprozess, den wir irgendwie auch als Menschen durchlaufen. Deswegen ist, glaube ich, so der große Punkt Geduld und ihm seinen Frust auch mal lassen, weil in der Regel klingt es sowieso ab, was mich zum zweiten Baustein gebracht hat oder zur zweiten Idee, nämlich dieses Fokus auf die nächste Aktion. Und wie oft beschäftigen wir uns dann in dem Moment viel zu sehr mit demjenigen, der sich gerade aufregt? Ach, jetzt hör doch auf zu lamentieren, jetzt lass doch den Scheiß, lass die Arme unten, jetzt, also, macht's noch schlimmer, gefühlt, weil wir dem super viel Aufmerksamkeit schenken, anstatt aufgabenorientiert dann zu denken und zu sagen, was musst du jetzt wieder tun, um deiner Mannschaft zu helfen? Also, du hast eine Aufgabe wie jeder andere, ob du vorbeigeschossen hast oder nicht. Mir ist dann sofort diese Trainingsform Einlaufen gekommen. Geht's ja los mit einem Torschuss, also im 1 gegen 0 Torschuss auf 1 gegen 1, auf 2 gegen 1, auf 2 gegen 2. Und wenn du da beim Tor vorbeischießt, in der ersten Aktion, dann kannst du ja nicht die nächsten 40 Sekunden lamentieren, weil sonst bekommst du 3 Gegentore. Und heißt dieses, ich habe sofort wieder eine Aufgabe, da den Fokus drauf zu legen, auch für den Spieler, zu sagen, der hat jetzt vorbeigeschossen, aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, der Gegner hat jetzt Abstoß. Und beim Abstoß ist deine Aufgabe folgendes. Und ich glaube, einfach also Emotionen sein zu lassen, aber Positionierung auf dem Feld ist eine Aufgabe, die du hast. Also reg dich gerne auf, das ist überhaupt gar kein Problem. Würde ich auch an deiner Stelle, wenn ich vorbeigeschossen habe. Nichtsdestotrotz habe ich eine Aufgabe und ich muss hier sein. Die kann ich gerne frustriert erledigen, aber ich muss sie erledigen. Und ich glaube, das also einmal diese Emotionen erlauben. Also du darfst frustriert sein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die Mannschaft jetzt im Stich zu lassen, weil du hast eigentlich eine andere Aufgabe. Und ja, ich fände das eher eine gesündere Beziehung zwischen mir und dem Spieler, die aufbauen und vielleicht auch moderieren kann, anstatt halt der Nörgler zu sein. Weil, das ist zumindest mein Gefühl, die Kids, die sich auf dem Platz schnell aufregen, die regen sich auch bei allem anderen schnell auf. Also auch bei Fehlern außerhalb des Platzes sind es dann welche, die eher Dinge schnell unfair finden. Ja, und ihm dann nicht schon wieder zu sagen, du, also deine Gefühlslage und deine Emotionen jetzt sind schlecht. Darum geht's ja gar nicht.
Ja, oftmals hilft es ja auch einfach dann, die Situation aufzulösen, weil eben jetzt gerade im F-Jugendbereich, E-Jugendbereich, Kinder halt noch nicht so weit sind, und um das regulieren zu können, sondern da in der Situation gefangen sind ein Stück weit, und da als Trainer oder als Erwachsener zu sagen, okay, pass auf, also, nee, nicht pass auf, sondern einfach drüber gehen sozusagen, vor allem wenn es irgendwie ein halbwegs stabiles Verhalten, eine stabile Verhaltensweise ist, die immer wieder aufkommt, dann wäre das was, wo ich gar nicht so viel Wert drauf legen würde am Ende des Tages.
Ich merke das auch, mir fällt da noch andere Situationen. Das ist quasi noch die Vorstufe, so ein bisschen, finde ich. Ball im Aus oder nicht. Und da, wenn wir mit fremden Mannschaften trainieren und die Kinder es gewohnt sind, quasi dann zu diskutieren, da kommt natürlich der eine oder die beiden, die sich immer beschweren, kommt sofort und sagt, ja, aber der war gerade im Aus, und ich ignoriere sie für den Moment und spiele quasi den nächsten Ball einfach ein und das Spiel geht weiter. Also ich beschäftige mich gar nicht mit diesem Thema, dass die beiden jetzt meinen, da entscheiden zu müssen. Und das funktioniert in der Regel schon sehr gut, weil sie einfach dahin erzogen werden. Also es gibt einen Schiedsrichter und der entscheidet, und das bin in dem Fall ich. Wenn du damit nicht zufrieden bist, dann darfst du gerne Schiedsrichter sein, aber Schiedsrichter spielen nicht mit. Und dann, also ist ja okay. Also kann ich sagen, ja, du darfst jetzt für mich entscheiden. Kann sein, dass es eine Fehlentscheidung war. Aber ich habe es so gesehen. Würde ich aber ganz kurz, nie in der Situation klären, ja.
Ganz kurz, ich hatte das gestern, fällt mir jetzt gerade ein, auch im Rahmen von einer anderen Thematik. Ich habe den, weil es darum ging, also bei dem Workshop, wie man es denn schafft, manche, also auf ähnliche Trainings- bzw. Aktionszeiten zu kommen, jetzt beim Beispiel Einlaufen, ja, dann geht es also bis zum 2 gegen 2 und irgendwie war keine Aktion richtig gut und die sind nach 5 Sekunden schon wieder alle raus und müssen sich hinten anstellen. Da habe ich denen gesagt, gewöhnt euch an als Trainer, egal bei welcher Spielform, einen kleinen Balldepot bei euch zu haben, wo ihr zur Not einen Ball noch reinspielen könnt, um diese Übung zu verlängern. Im Sinne von, die spielen jetzt das 2 gegen 2 beim Einlaufen. Und vielleicht hat es auch so gut geklappt, dass ihr die quasi belohnen möchtet. Dann spielt ihr nochmal einen Ball ein, wenn das Tor gefallen ist oder wenn der Ball im Aus ist. Und dann dürfen die nochmal 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 spielen. Und das gleiche Prinzip würde sich ja eigentlich auch anbieten bei dieser Thematik, dass ich sage, wenn ich weiß, jetzt kommt eine Form, wo es immer mal wieder knallt, und wo ich die Kinder quasi rausholen muss aus diesen Situationen, dass ich mir dann 3, 4 Bälle zur Seite lege und merkt, die sind halt jetzt irgendwie an der Eckfahne beschäftigt und regen sich alle auf, dass ich das dann auflöse, indem ich den Ball nehme, einspiele auf der anderen Seite beim Torwart und sage, hier geht's weiter, wenn die es nicht geklärt bekommen, wie es gerade, ob der Ball jetzt aus war oder nicht. Ja, und dann darüber versuchen, das so ein bisschen zu steuern und so ein bisschen zu unterbinden. Genereller Tipp, Balldepots als Trainer, um Übungen zu verlängern und da irgendwie auch regulierend einzugreifen, finde ich ein sehr, sehr gutes Mittel.
Top, Josh.
Super.
Sind wir durch.
kurz und knackig. Nochmal der Hinweis, Großfeld-Webinar gerne angucken. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ansonsten der Hinweis, wenn ihr jetzt schon eine Weile dabei seid, gebt doch euren neuen Trainerinnen und Trainern auch eine Hilfestellung mit an die Hand und sagt denen, dass es die Plattform gibt. Hoffentlich ist euer Verein schon angemeldet. Wenn nicht, das unbedingt tun unter advance.football/videoplattform. Könnt ihr euch kostenlos anmelden. Und ansonsten hätte ich gesagt, Sakko, sehen wir uns kommende Woche wieder und sprechen über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Bis nächste Woche.
Bis dann.